Das Leben ist ein lebendiges Klassenzimmer, oder wirst du besser oder wirst du bitter? Und wir lesen aus der Bhagavad Gita, Kapitel 11, die universale Form, Vers 33. Krishna sagt: Daher erhebe dich, rüste dich zum Kampf und werde glorreich. Besiege deine Feinde und erfreue dich eines blühenden Königreiches. Durch meine Vorkehrung sind sie bereits dem Tode geweiht. Und du, O Savasachi, kannst in diesem Kampf nur ein Werkzeug sein. Erläuterung. Das Wort Savasachi bezieht sich auf jemanden, der auf dem Schlachtfeld meisterhaft mit Pfeilen umgehen kann. Arjuna wird also als meisterhafter Krieger angesprochen, der fähig ist, seine Feinde mit Pfeilen zu töten. Werde einfach ein Werkzeug, Nimitta Matra. Auch dieses Wort ist sehr bedeutsam. Die ganze Welt bewegt sich nach dem Plan des höchsten Herrn. Menschen, denen es an Wissen mangelt, denken, die Natur bewege sich ohne einen Plan und alle Manifestationen seien nichts als Zufall. Es gibt viele sogenannte Wissenschaftler, die vermuten, dass es vielleicht so war oder eventuell so gewesen sein könnte, wovon vielleicht und eventuell kann keine Rede sein. Hinter der materiellen Welt steht ein ganz bestimmter Plan. Und wie sieht dieser Plan aus? Die kosmische Manifestation bietet den bedingten Seelen eine Möglichkeit, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Solange sie ihre anmaßende Gesinnung nicht ablegen und weiterhin versuchen, die materielle Natur zu beherrschen, bleiben sie bedingt. Doch jeder, der den Plan des höchsten Herrn versteht und sich dem Krishna-Bewusstsein widmet, ist im höchsten Maße intelligent. Die Schöpfung und Vernichtung der kosmischen Manifestation unterstehen der höheren Führung Gottes. Folglich stand hinter der Schlacht von Kurukshetra der Plan Gottes. Arjuna weigerte sich zu kämpfen. Doch ihm wurde gesagt, dass er in Übereinstimmung mit dem Wunsch des höchsten Herrn kämpfen soll. Dann werde er glücklich sein. Wenn man völlig Krishna-bewusst ist und sein Leben dem transzendentalen Dienst des Herrn geweiht hat, ist man vollkommen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal immer noch Schwierigkeiten mit der Kriegs- und Schlachtfeldmetapher. Und ich wollte einfach nur nochmal vorneweg sagen, weil dieser Vers sehr auf diese Metapher reitet. Ne? Erhebe dich, rüste dich zum Kampf und werde glorreich, besiege deine Feinde und erfreue dich eines blühenden Königreiches. Durch meine Vorkehrungen sind sie bereits dem Tode geweiht und du, O Savyasachi, kannst in diesem Kampf nur ein Werkzeug sein. Das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, wie das Hauptbuch unseres Pfades auf dem Schlachtfeld entstanden ist und wie das alles gemeint ist. Und Ich will es nur kurz sagen, wir sind natürlich nicht für Gewalt und wir sind nicht für das Durchsetzen des eigenen Willens durch Aggression und durch den Missbrauch von spirituellen Inhalten für Krieg. So, Punkt. Das will ich nur mal gesagt haben. Für alle, die vielleicht das erste Mal sich mit uns auseinandersetzen. Wer da noch mehr wissen möchte, das ist dann ein anderes Thema. Und zu dem Thema von heute, weshalb ich diesen Vers ausgewählt habe, zu diesem Thema, das Leben ist ein lebendiges Klassenzimmer, wegen der Erläuterung, wo Srila Prabhupada eben sagt, hinter der materiellen Welt steht ein ganz bestimmter Plan. Also hinter allem, was passiert, ist ein Plan. Und er sagt auch Arjuna, also ich habe eine Aufgabe für dich und mach dir keine Sorgen, das Ergebnis, das ist von mir schon gelenkt und vorhergesehen. Und fangen wir erstmal ganz von vorne an. Arjuna steht vor einer Herausforderung. Er soll für Krishna kämpfen. Und das kennt ihr sicher auch alle, dass ihr eine Herausforderung im Leben begegnet, Schwierigkeiten, dass ihr plötzlich ganz viel Energie investieren müsst für eine Sache, wo ihr vorher vielleicht gar nicht groß Energie investieren musstet, wo all euer Einsatz gefordert ist, wo es trotzdem noch schwierig ist und vielleicht auch kein wirkliches Ergebnis spürbar ist oder vielleicht auch nicht in Sicht, wie das jemals erreichen werden soll. Und ihr kennt das vielleicht, ihr könnt mal überlegen, es gibt Menschen, die auch schwierig, also es gibt verschiedene Arten, mit Schwierigkeiten umzugehen. Wir alle erleben Schwierigkeiten, wir alle haben Herausforderungen. Und es gibt Menschen, die, das fällt euch bestimmt jetzt auch jemand ein, Verwandter, Kollege, Freund, die einer Schwierigkeit begegnet sind und obwohl die Schwierigkeit schon längst vorbei ist, hängen sie immer noch dort fest und sind verbittert. Haben irgendeinen Zorn wegen dieser Situation oder sind irgendwie verärgert, weil das passiert ist. Also das können wir häufig sehen, dass Menschen, je älter sie werden, desto bitterer werden sie. Also nicht alle, aber es gibt welche, denen das passiert. Und dann gibt es aber auch wieder Menschen, die auch vielleicht sogar genau die gleichen Schwierigkeiten oder ähnliche Schwierigkeiten durchmachen, Herausforderungen begegnen und die aber sich weiterzuentwickeln scheinen, die inneren Wachstum erfahren, die innerlich resilienter werden, die innerlich stärker werden, Weisheit entwickeln, Gelassenheit, Entspanntheit und Ruhe. Und das, worüber Krishna hier spricht, ist, wie es zu diesem Unterschied kommen kann. Wie kann es sein, dass der eine, Individuum A, dem passiert was und er verbittert, Individuum B passiert das Gleiche und entwickelt Weisheit. Und das kann man natürlich nicht, ne, das hat nichts mit der äußeren Schwierigkeit zu tun. Die kann exakt gleich sein. Das hat nur mit einer inneren Sache zu tun. Ne? Und zwar der Haltung, mit der ich dieser Schwierigkeit begegne. Und das ist auch das, worüber Krishna hier spricht. Und er versucht, Arjuna in einer bestimmten Haltung zu stärken. In der Haltung, die nicht zu Verbitterung führt, sondern zu innerem Wachstum. Es gibt einen Coach in der Welt da draußen, der spricht schön von dem inneren Spiel und dem äußeren Spiel. Und ich finde diese Metapher schön. Er sagt eben, wir sollten immer mehr mit dem inneren Spiel spielen und immer weniger mit dem äußeren Spiel. Das drückt diese gleiche Idee aus. Also diese Haltung, das zu überlegen, okay, es ist was passiert im Äußeren. Was heißt das für mich im Inneren? Und Dinge, die im Äußeren passieren, als Anregung zu nehmen für den inneren Wandel, ne? Das innere Wachstum. Und Und je mehr wir das machen, desto leichter wird es uns fallen, besser zu werden statt bitter. Und so Krishna hat spezifische Empfehlungen für diese Haltung. Er sagt, also das eine, was er ihm sagt, ist, dass durch meine Vorkehrungen sind die, die sterben sollen, sowieso schon tot. Das heißt, er hat und er wünscht ihm alles Gute. Ne? Er sagt, werde glorreich, become glorious. Und also das heißt, ne? Also er versucht Arjuna zu einer Haltung zu kommen, sich auf ihn zu verlassen. So eine Haltung, wo Arjuna sich auf einen liebenden Herrn verlässt, der alles arrangiert. Und Arjuna sozusagen begleitet durch die Herausforderungen, die Herausforderungen sogar aussucht für Arjuna, ihn hindurch begleitet und zu einem positiven Ergebnis bringt. Also das ist die Haltung, die Krishna uns empfiehlt, um dieses innere Spiel oder diesen inneren Wandel oder dieses Besserwerden uns auf diesen Pfad zu begehen, statt auf dem Pfad der Bitterheit. Das können wir auch sehen, so, das können wir schon jetzt, wenn wir mal Krishna, obwohl wir es nicht gerne machen, wenn wir Krishna mal aus dieser Equation mal kurz rausnehmen würden, sieht man das selbst bei Menschen, die gar nicht irgendwie groß an Gott glauben, dass die entspannter sind, wenn die so eine Art Urvertrauen haben. Das kennt ihr vielleicht, diesen Begriff Urvertrauen. Dieses, es wird schon gut gehen. Da gibt es auch Forschung dazu, wie das in der Kindheit ablaufen muss, damit jemand so ein Urvertrauen entwickeln kann. Wie die Eltern so ein Urvertrauen fördern können. Das ist so ein Vertrauen, es wird schon irgendwie klappen, es wird schon irgendwie... Ne? Es wird schon irgendwie gut gehen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Und dann gibt es eben Menschen, die so eine Kindheit durchgehen oder vielleicht Eltern haben, die das nicht so fördern, die sich eher bedroht fühlen in der Welt und das Gefühl haben, sie müssten sich alles erkämpfen und sind auf sich allein gestellt. Also das ist das, worum es hier geht. Dieses Einzelkämpfer, ich bin bedroht und ich muss kämpfen oder... Es wird schon irgendwie gut gehen. Und dieses es wird schon irgendwie gut gehen, ist also die höchste Form davon, ist zu wissen, dass es Krishna gibt, der das arrangiert. Also das eine ist nur so ein Bauchgefühl, weil man behütet aufgewachsen ist. Und das andere ist auch ein Wissen, dass es jemanden auch gibt. Also dass es eine höhere Intelligenz gibt, die einen Plan hat für uns, die Dinge hier arrangiert und im Griff hat. Ne? Dass wir das nicht im Griff haben müssen. Könnt ihr euch auch mal, also um den Gedanken noch weiter zu verfolgen, könnt ihr euch auch überlegen, was macht denn jemand, der einen liebt und der einem wohlgesonnen ist und mehr Ressourcen hat als man selbst? Typisch sind das die Eltern. Also wenn man eine gute Beziehung hat mit den Eltern, dann machen die Dinge oder treffen sie Vorkehrungen, dass es einem besser geht oder dass es einem gut geht. Die unterstützen vielleicht die Karriere, auch Berufsausbildung, Studium. Vielleicht finanzieren sie die Hochzeit oder helfen da. Vielleicht arrangieren sie eine Wohnung oder ja, mal alles, was die in der Kindheit machen, ein Essen geben, ja, innerlich fördern, innerlich und äußerlich nähren. Und auf die gleiche Weise haben wir wenn man sich dann mal anschaut, wie Kinder sind, ne, die sind auch so sorglos und frei, weil sie eben wissen, na, meine Eltern sind da und kümmern sich um mich. Oder auch Jugendliche haben das noch, ne, dieses, das kann man richtig sehen, ne, wenn man einfach nur Jugendliche auf der Straße lang gehen sieht, dann sieht man das, dass sie so eine, also wenn sie jetzt nicht unter traumatischen Bedingungen groß werden, sondern einfach nur normale Jugendliche, dass sie so eine Beschwerdefreiheit haben, Sorglosigkeit und so fröhlich, unbekümmert daher durchs Leben gehen. Ja, weil sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Ne? Miete ist gezahlt, Kühlschrank ist immer voll, magisch. Ne? Es gibt nichts, ne? Es gibt nichts, was sie betonen würde. Und wenn wir irgendwann groß, also wenn wir erwachsen werden, dann denken wir oft, oh, jetzt muss ich die Person sein. Jetzt muss ich kämpfen. Jetzt muss ich der Fürsorger sein. Und das ist ein Gedankenfehler. Und Krishna will, dass wir diese fröhliche Unbekümmertheit wieder zurückgewinnen. Das ist das, was er in diesem Vers uns sagt. Wer wieder so sorglos und frei und unbekümmert wie früher. Weil es sind zwar jetzt nicht mehr deine Eltern, aber ich bin ja noch da. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich bin dieser liebende, fürsorgende Person in deinem Leben bin ich jetzt. Waren vorher deine Eltern, jetzt bin ich es. Also Krishna-Bewusstsein ist die Wissenschaft, die uns wieder jung werden lässt. Diesen jungen, bekümmerten Stimmung wieder aufblühen lässt. Ihr habt das vielleicht auch schon mal beobachtet, so bei, ich sehe das manchmal bei manchen Devotees, die einen älteren Körper haben, aber so jung sind im Spirit. Das ist manchmal so richtig so, das passt nicht zusammen, da ist man manchmal wie geschockt. Ich kann mich erinnern, einmal, als wir in Indien waren, kam von ziemlich weit, also wir sind am Govardhan lang gegangen und das ist ja ein sehr länglicher Form heutzutage, hat er, und der Weg geht sehr lang, also wenn man dann auf der einen Seite ist, ne, und da kann man ziemlich weit schauen. Und da kam von Weitem ein Mönch, hatte ich einmal gesehen. Und ich glaube, das war sogar mit Bhavini. Ja, kann sein, dass Bhavini dann dabei war. Auf jeden Fall sind wir da wieder zurück zum Ashram gegangen und da kam ein Mönch uns entgegen. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, das ist so ein Brahmacharya. So, einfach so von der Art, wie er sich bewegt hat und so dieser jugendliche Schwung, den dieser Mönch hatte. Und als ich näher kam, habe ich irgendwann gemerkt, das war Satchinananda Swami. Und er ist über 30 Jahre älter als ich. Aber er hat einfach dieses Jugendliche. Ne? Und das ist eben, weil er in diesem Bewusstsein lebt, ne, dass Krishna da ist. Wie so diese Freiheit der Jugendlichen hat er auch. Ne? Weil er weiß, der Kühlschrank ist schon voll. Und also jetzt in Metapher. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht selbst sich bemüht. Aber um dieses Urvertrauen zu stärken. Also diesen Teil von zusammenzufassen, erzählt die Gita eine Geschichte eines Kriegers, der die Haltung hat, von einem liebenden Herrn beschützt zu werden. Und das ist auch die Haltung, die Krishna uns in diesem Vers versucht näher zu bringen. Man könnte das jetzt auch noch übertragen, ne? Also wenn man sich das mal ganz genau überlegt, jede Erfahrung, die passiert, ist von Krishna arrangiert. Also das Leben ist in einem lebendigen Klassenzimmer findet das statt. Lebendiges Klassenzimmer, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass es mit uns interagiert. So wie wir in das Leben hineinkommen, antwortet das Leben und bringt uns Herausforderungen und Aufgaben. Es ist jetzt nicht wie so, wie es ihr vielleicht aus der Schule kennt, wo 30 Kinder in einem Raum sitzen und die kriegen alle die gleiche Aufgabe. Sondern wir haben einen Lehrer, der sehr individuell mit uns umgeht. Der nimmt sich die Zeit, genau die Aufgabe mit der Schwierigkeit für uns zu finden, die uns dann heranwachsen lässt, innerlich. Und das ist eine interessante Haltung. Ne? Wenn man so durch den Alltag geht, kann man in einem ständigen innerlichen Austausch mit Krishna sein. Ne? Okay Krishna, was willst du mir gerade sagen? Was willst du gerade mir vielleicht zeigen? Was soll ich gerade lernen? Oder wie soll ich mich gerade weiterentwickeln? Zu welcher inneren Übung ist diese Situation gerade gut? Also dieses automatische Ärgern, was uns so geschieht im Alltag, ne, wenn man jetzt in den Stau reinfährt, komme ich noch eine halbe Stunde später nach Hause. Oder das typisch nicht, die Gefahr passiert ist die Woche, in die falsche S-Bahn gestiegen. Ne? Plötzlich stand da an der anderen Endstelle abends Ahrensfelde gelandet und schrieb mir dann, oh, es wird doch später. Na, da könnte er sich jetzt einfach so ärgern.
Aber viel besser ist, statt auf dieser äußeren Ebene des äußeren Spiels so hängen zu bleiben und sich zu ärgern, ist sich zu fragen, okay, inneres Spiel, ich will ja den Fokus aufs innere Spiel legen. Welche individuelle Aufgabe hat das lebendige Klassenzimmer und der Lehrer in diesem lebendigen Klassenzimmer mir gerade ausgesucht, indem er mich nach Ahrensfelde geschickt hat? Und dann können wir diese Erfahrung nutzen, um resilienter zu werden, um stärker zu werden und innerlich zu wachsen. Und das ist jetzt, also diese Meditation ist besonders hilfreich, eben in, wenn wir Aufgaben bekommen, die wir als etwas Negatives empfinden. Also als Schwierigkeit oder als Herausforderung. Und wenn, wenn wir mal überlegen, was überhaupt eine Herausforderung für uns ist, dann sind das meistens, oder ich glaube, ich könnte sogar sagen, alles Situationen, wo wir uns an etwas klammern und bei irgendetwas Zuflucht suchen, was uns aber nicht letztendlich Zuflucht suchen wird, geben kann, anhalt. Na, irgendwas, was irgendwann mal früher oder später scheitern wird als Zufluchtsort, als Trost, als Balsam für die Seele. Und wenn diese, also und wenn da, es da irgendwas gibt, na, wir wollen irgendwas unbedingt haben oder wir klammern an einer Person oder an einer Situation und das wird uns weggenommen, dann werden wir damit konfrontiert, dass wir bei was Zuflucht gesucht haben, was letztendlich keine anhaltende Zuflucht geben kann, weil das kann nur Krishna. Und das sind häufig auch die Situationen im Leben, an denen wir am meisten wachsen. Wenn man mal überlegt, woran man, was einen wirklich zum Wachstum anregt, sind das meistens solche Situationen. Ich erlebe das zum Beispiel ganz häufig im Coaching, dass mir Leute erzählen, dass sie verlassen wurden von ihrem Lebensgefährten und dass sie aber so eine Freiheit, also man merkt, die sind irgendwie stärker, und also wenn sie diesen Weg gehen von jemandem, der das innere Spiel beobachtet, dass sie daraus gelernt haben und so eine Freiheit haben und sagen, ich habe jetzt irgendwie so eine tiefere Zufriedenheit gefunden, die unabhängig davon ist, ob ich einen Partner habe oder nicht. Und das ist eigentlich, das ist sehr viel wert. Vorher habe ich immer so geklammert daran, dass ich irgendjemanden bei meiner Seite haben muss. Weil ich vielleicht sonst gar nicht das schaffe mit dem Leben, es wird mir alles zu viel. Jetzt merke ich, dass ich eigentlich viel stärker bin. Und das ist, dass da eine tiefe Lektion für die dabei war. Und so kann man verschiedene Herausforderungen der Erfahrungen durchgehen und sich mal überlegen, wie ein das innerlich vorangebracht hat. Und das ist auch hilfreich, wenn ihr irgendwie so eine Situation habt, wo ihr sagt, da ist eine Bitterheit in meinem Herzen, weil das passiert ist. Oder ich kann das immer noch nicht verzeihen oder verstehen. Sich dann mal zu überlegen, was habe ich daraus gelernt oder was hätte ich lernen können, wenn ich mir diese Frage gestellt hätte. Was kann ich dann vielleicht im Nachhinein noch daraus lernen? Dann gibt man dieser Situation den Sinn, den sie nämlich eigentlich hat. Als Lernaufgabe oder als Entwicklungschance. Dann ist es nicht einfach nur ein sinnloser Schmerz, sondern es ist eine Aufgabe mit einem Ziel. Es hat einen Zweck. Und das ist gleich ein ganz anderer Geschmack. Ich habe mich gestern auch mit jemandem unterhalten, wenn man so Gespräche hat, die sinnlos sind. Das kennt ihr vielleicht auch. So Smalltalk sagt man dazu meistens. Ne? So dieses, das hält man ja mal aus, aber wenn das halt irgendwie zu viel wird im Leben oder irgendwann nervt einen das dann, ne? Und was ist denn eigentlich, dann haben wir überlegt, was ist denn eigentlich das Problem am Smalltalk oder wenn man immer so einfach nur redet um des Redens willen. Also mir geht es immer so am 26. Dezember, oh, ja. Da bin ich nur noch ernsthafte Gespräche und sonst nichts, weil ich den 24. und 25. schon die ganze Zeit auf so einer oberflächlichen Ebene verbracht habe. Und das kennt ihr vielleicht auch und, was da fehlt, ist einfach dieser Zweck im Gespräch, ne? So der Sinn des Gesprächs. Und das eben auch so können wir eben auch schmerzhafte Erfahrungen dem Sinn berauben, wenn wir uns nicht fragen, was ist denn der Sinn? Und das mit unserem inneren Sinn verbinden. Auch so andere negative Sachen wie Krankheit und Tod sind häufig Sachen, die uns innerlich voranbringen. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde innerhalb von kürzester Zeit 3 liebe Devotis verloren. Und das war ein großer Schmerz für uns alle. Und ich glaube, heute noch vermissen wir die hier. Aber das hat auch irgendwie so eine Nüchternheit hineingebracht in viele Leben. Also habe ich so einen Eindruck beobachtet, dass viele das irgendwie so nüchtern gemacht haben und wieder mehr zu Krishna gewendet hat. Weil wir uns wieder mehr gefragt haben, okay, na, das bringt einem, es führt einen so vor Augen, dass wir nicht alle Zeit der Welt haben und dass die Zeit sehr wertvoll ist, die wir haben. Und macht einen dann irgendwie, macht einen wieder ernster und fokussierter auch auf Spiritualität. Übrigens ist, also diese Überlegung hängt auch sehr eng mit dieser Frage zusammen, die manchmal Leute stellen, warum, wie kann es einen Gott geben, wenn es Leid gibt? Die dann sagen, das gibt's nicht, also es kann nicht sein, dass es einen Gott gibt, wenn es Leid gibt in der Welt. Und das unterstellt Leid eigentlich eine Sinnlosigkeit. Wer sagt denn, dass Leid sinnlos ist? Vielleicht hat Leid ja einen Zweck. Vielleicht macht uns Leid ja weichherziger. Das sagen viele, die irgendeine bestimmte negative Erfahrung gemacht haben, sagen, jetzt kann ich Leute, die in der Situation sind, viel besser verstehen. Oder ich bin viel mitfühlender gegenüber anderen, die auch leiden. Also das kann auch eine Antwort auf, also ein Teil der Antwort auf diese Frage sein. Dass Leid nichts Negatives in dem Sinn ist. Und deswegen kann es schon eine Welt geben, in der es Gott gibt und Leid. Also letztendlich ist es nichts Negatives, wenn wir es innerlich verbinden mit unserem, mit der Haltung. Ich habe noch zwei Beispiele mit, die diesen Punkt unterstreichen. Und habe auch noch Zeit dazu. Also das erste Beispiel, was mir einfiel, ist, bin ich vor 2 Wochen über dieses Beispiel gestolpert. Ich weiß nicht, ob der Name Juliane Köpke einigen was sagt. Die ist 1971, war sie in einem Flugzeug, das abgestürzt ist. Und weil ein Blitz auf das Flugzeug, also das Flugzeug wurde von einem Blitz getroffen. Und da ist der eine Flügel abgebrochen und sie saß an der Seite und ist mit ihrem Sitz aus dem Flugzeug rausgeschleudert worden und hat als einzigst überlebt. Also die ist mit dem Sitz, das ist echt eine krasse Geschichte, gibt es auch einen Dokumentarfilm, der heißt... irgendwas mit Wings fällt mir gerade nicht ein, aber wenn ihr Juliane Köpke Wings eingibt oder Flügel, die deutsche Variante, dann kommt jetzt auf YouTube zu der Doku. Und die ist eben in dem Sitz durch den Ohr, also und es war irgendwie so ein Wetter, dass so ein warmer Aufwind war, sodass der Sitz langsamer gefallen ist als sonst. Und dann kamen noch die Baumwipfel, die den Sitz auch gebremst haben und dadurch ist sie relativ sanft. Sie hatte nur eine Gehirnerschütterung, Meniskusriss, also sie hatte schon Verletzungen, aber sie war noch am Leben. Und sie ist dann 11 Tage durch den Dschungel gewandert, bis sie wieder bei Menschen war. Und die war 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Das war noch was Krasses. Und die Ärzte haben auch gesagt, es wäre eigentlich menschlich gar nicht möglich gewesen, mit einem Meniskusriss 11 Tage zu wandern, ohne was zu essen. Und sie hatte nur eine Packung Bonbons dabei. Und sie wusste aber von ihren Eltern, weil die Biologen waren, sie war schon ein paar Mal dagegen gewesen, also sie war nicht völlig fremd im Urwald. Und dadurch hat sie den Wald nicht als Feind gesehen, ne? dieses sich bedroht fühlen in der Situation und so als Einzelkämpfer, sondern für sie war der Urwald fast wie eine, also da hat dieses Vertrauen ja ausgelöst, das wird schon irgendwie gut gehen. Und dadurch hat sie so eine innere Kraft gehabt, da durchzugehen. Ne? Wenn jemand vielleicht da gelandet wäre und sich überhaupt nicht damit auskennt in der Situation, sich nur bedroht gefühlt hätte, das wäre so ein Stresslevel gewesen, dass die Person vielleicht nicht die innere Kraft gehabt hätte, 11 Tage zu wandern. Und sie hat sich dann sie wusste, dass ein Fluss immer zu Menschen führt. Und hat sie so einen Bach gefunden, ist dem Bach gefolgt und dann kam sie zu immer größeren Flüssen und hat sich dann in einem relativ großen Fluss immer treiben lassen, 11 Tage lang. Nachts hat sie sich dann rausgelegt, tagsüber weiter treiben. Und sie wusste eben, dass da waren auch Krokodile, Stechrochen, Schlangen, aber sie wusste eben, wie sie sich unter den Tieren bewegen muss, sodass sie nicht angegriffen haben. Also das ist ein extremes Beispiel von innerlicher Stärke. Die kam durch so ein Urvertrauen und dadurch, dass sie den Wald nicht als... Also das fand ich mit am interessantesten in der Doku, dass sie eben so eine... Es gibt noch so eine reißerische Verfilmung von dieser Geschichte, wo dann irgendwelche Schlangen so aus dem Wald springen und die Krokodile auf sie zureißen, laufen und sie angreifen und sie sagt, das ist völliger Quatsch. Ne? Die Krokodile sind von mir weggeschwommen. Und sie hatte halt einfach diese Beziehung und dieses Vertrauen in der Situation, dass vielleicht... wenn man sich da nicht auskennt in der Gegend, einem gefehlt hätte und man dann das nicht geschafft hat. Und das zweite Beispiel, also das war jetzt Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 1 von jemandem, der eben statt bitter zu werden in der Situation besser geworden ist, durch ein Vertrauen daran, dass es gut gehen wird. Und für das zweite Beispiel bräuchte ich mal die Hilfe von Tuschka. Das machen wir mit drin. Okay. Ja. Da habe ich euch das Beispiel von dem Avaduta Brahmane Dattatreya mitgebracht.
Jetzt?
Ja. Und Dattatreya ist jemand, der, also das ist so eines der besten Beispiele von jemandem aus unseren Schriften, der diese Wahrheit, dass das Leben ein lebendiges Klassenzimmer ist, verwirklicht hat. Und das Interessante ist, also das Bhagavatam beginnt diese Geschichte so zu erzählen, dass es erzählt, dass Maharaj, also ein König, Maharaj Yadu hieß er, ihm fiel Dattatreya auf, weil ja Dattatreya so eine jugendliche, unbekümmerte Art hatte. Da schließen sich hier Kreise, das hatte ich gar nicht beabsichtigt, das habe ich vorhin noch gelesen. So eine ganz unbekümmerte Art durch die Welt zu gehen. Und da hat dann Maharaj Yadu zu ihm gesagt, warum reist du umher mit der inneren Freiheit eines Kindes? Menschen schuften doch normalerweise. Warum schuftest du nicht? Du scheinst so wunschlos glücklich zu sein. Und Dattatreya hat dann eben gesagt, na, ich habe bei den Lehrern dieses Klassenzimmers Zuflucht genommen. Meine 24 Lehrer kann ich dir gerne vorstellen. Und dann hat er ihm 24 Lehrer, die ihm in dem lebendigen Klassenzimmer begegnet sind, erklärt. Oder 24 Aufgaben, die er gelernt hat von diesen 24 Lehrern. Und diese Lehrer seht ihr da in Symbolen auch aufgezeichnet. Der erste Lehrer, den Dattatreya, oder die erste Aufgabe, die er bewältigt hat und gelernt hat, ist ihm von der Erde beigebracht worden. Und zwar hat er verwirklicht, dass die Erde sehr tolerant ist. Egal, wer auf ihr läuft, sie schmeißt niemanden runter, kann man so sagen. Ja. Und diese gleiche Gleichmut und Toleranz sollten wir auch entwickeln im Umgang mit anderen. Gleichzeitig ist die Erde auch sehr, also sie dient anderen, wo auch bedingungslos. Durch Bäume, die Früchte spenden, durch Berge, die Juwele und Steine spenden oder Mineralien. Und auf diese gleiche Weise hat Dattatreya gesagt, möchte ich eine Dienststimmung entwickeln. Und er hat gesagt, du musst verstehen, dass alle Angreifer unter der Lenkung Gottes handeln und deshalb sollte man sich nicht vom eigenen Pfad abbringen lassen, ja, um diese Toleranz oder den Gleichmut zu entwickeln. Das finde ich auch sehr interessant, weil die Verbitterung, die wir Menschen gegenüber spüren, häufig daher kommt, dass es uns schwerfällt, denen zu verzeihen, weil wir eben nicht sehen können, dass sie auch im Plan Gottes handeln oder gehandelt haben oder durch ihre Bedingtheit, was ja auch Teil des Plans Gottes ist, wenn das uns widerfährt. Und das kann uns auch helfen, sozusagen damit Verzeihen und Vergebung einzugehen. Das nächste ist die Luft. Und er hat gesagt, man sollte sich... Also die Luft ist sehr interessant. Er sagt halt, die Luft, die weht über verschiedene Objekte hinweg, die unterschiedlich gut riechen. Also, und sie merkt das auch. Ne? Also wenn eine Luft über ein, sag mal, frisch gedüngtes Feld weht, dann merkt die Luft, okay, hier riecht es nicht gut. Aber sie wird davon nicht berührt, sagt er. Auf die gleiche Weise, wenn die Luft durch ein Blumenfeld weht, merkt sie das zwar, aber sie wird dadurch nicht berührt. Und er sagt, genauso sollen wir lernen, wenn was Negatives passiert oder etwas Gutes, das zwar zu merken, also man sieht es ja oder man merkt es ja, aber innerlich nicht so berührt davon zu werden. Eine Loslösung da zu haben. Also die Luft ist nicht angehaftet, Er sagt dann, hat dann auch noch gesagt, man könnte auch noch weiter davon ableiten, dass man sich nicht verstricken sollte in die materiellen Eigenschaften. Also wenn ich jetzt an einem Blumenfeld vorbeigehe, könnte ich mich verstricken und irgendwie anfangen, da ganz viele Blumen zu pflücken und die Samen zu nehmen, das irgendwo anders zu pflanzen. Also nicht, dass das eine schlechte Sache ist, aber nochmal, also man ist sofort da irgendwie drin und fängt tausend Sachen an. Oder wenn ich an einem Güllefeld vorbeigehe, dann will ich das vielleicht wegbuddeln und woanders hin transportieren oder so. Also, und er sagt, auf die gleiche Weise sollte man unangehaftet sein und einfach sich nicht sofort ansprechen zu lassen von allem, nicht sofort zu reagieren. Kennt das vielleicht auch, wenn man so durch eine Wohnung geht, die nicht aufgeräumt ist, dann ist jede Sache, die man sieht, ist gleich ein To-Do und man ist so, oh Gott, da fühlt man sich überall angesprochen. Also irgendwie geht das so. Und das kann man gut üben, indem man dann sagt, nee, ich brauche mich jetzt nicht angesprochen fühlen. Zumindest vielleicht, wenn man gerade früh aufgestanden ist und erstmal meditieren möchte. Ne? Ich kann mich dann nachmittags angesprochen fühlen. Also diesen Abstand zwischen Reaktion und Handeln zu vergrößern. Das nächste ist der Himmel. Die Wolke soll der Himmel darstellen. Vom Himmel habe ich gelernt, dass alles ist im Himmel drin und der Himmel ist überall und trotzdem kann er nicht zerstört werden oder berührt. Und auf die gleiche Weise ist die Seele zwar in dieser Welt, aber sie kann nicht zerstört oder berührt werden. Vom Wasser, das ist der vierte Guru, vom Wasser habe ich gelernt, rein zu sein. Und das Interessante ist, Svagautama hat das auch besonders innerlich gemeint. Also im Sinn, also wenn man jemanden trifft, dann meint Svagautama mit Reinheit, dass man der Person irgendwelche Worte oft mitgibt oder einfach nur die Art, wie man mit anderen umgeht, die Person sozusagen auf eine Ebene der Liebe entweder bleiben lassen oder bringen. Also das Wasser ist rein, zuneigungsvoll, lieblich und spricht, klingt lieblich. Ne? Also das ist ein liebliches Sprechen. Das ist auch das, was das Wasser ihm beigebracht hat. Ich finde das, also nochmal kurz Pause. Das ist so eine meiner Lieblingsstille im Bhagavatam. Ich finde das so abgefahren, was für krasse Lehren sich dieser Brahmane aus einfachen Dingen gezogen hat. Ne? Wasser. Das kennen wir seit der Kindheit. Das ist einfach nur Wasser. Schmeckt nicht. Vielleicht für viele Leute, ne? Viele können nicht mal Wasser trinken, weil sie sagen, ich muss immer Saft haben oder Zucker oder so. Und er und das ist halt, wie ist das möglich gewesen? Durch seinen Blick. Und das ist halt was, das kann man von ihm im extremste Weise lernen. Diesen Blick, was kann ich gerade lernen? Welche Aufgabe hat Krishna mir gerade geschickt? Er nimmt einfach Wasser in die Hand und lernt dann, oh, das ist aber, das schmeckt so lieblich, ich sollte lieblich sprechen und zuneigungsvoll sein, weil es so sanft ist. Und das ist auch, letztendlich ist das auch, was wir wollen, dass wir die Dinge, die wir erleben, immer mit Krishna in Verbindung bringen. Und dass das alles uns irgendwie daran erinnert, an unsere innere Reise, das innere Spiel. Also ihr könnt auch, ne, also die Bodhis heutzutage, das kann man ja auch so offen sagen, gucken ja auch fern oder hören Musik im Radio und fühlen sich da manchmal so schlecht. Oh, ich höre gerade kein Kirtan, aber ich bin irgendwie auch gerade so angezogen dazu, diese Musik zu hören. Oder ich muss jetzt mal diesen Film gucken, obwohl es kein Film über Krishna ist. Und da kann man auch diese Methode gut anwenden, indem man einfach sagt, was kann ich denn jetzt hier lernen oder hier sehen, was mit Krishna zu tun hat. Und dann kann auch diese Erfahrung einen innerlich anbringen. So, was haben wir noch? Das nächste ist das Feuer. Es gibt verschiedene Bedeutungen, also er hat ganz viel wieder vom Feuer gelernt. Ich werde jetzt mal nur ein was erklären, sonst sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Und zwar, das hat mir einfach besonders gut gefallen. Er hat gesagt, dass wir wie das Feuer sein sollen, in dem Sinne, dass es manchmal sichtbar ist und manchmal nicht. Also im Bhagavatam, oder das war auch was ich erst lernen musste über das vedische Denken, wenn ein Holz irgendwo liegt, dann ist da ein Feuer drin, aber es ist noch nicht sichtbar, so die Denke dahinter. Und wenn es brennt, dann ist es sichtbar. Das heißt, das Feuer ist schon anwesend im Holz, aber nicht sichtbar. Und er sagt eben, wir sollten uns in manchen Situationen können wir uns offenbaren und sichtbar sein. Da können wir zeigen, wer wir sind oder können das Innerste unseres Herzens zeigen. Und in manchen Situationen halten wir das zurück. Vom Mond. Der Mond steht dafür, dass er immer abnimmt und zunimmt. Und genauso gehen wir als Lebewesen durch verschiedene Phasen im Leben. Kind, Jugendlicher, Erwachsener. Und er sagt, die Seele wird davon aber überhaupt nicht berührt. Und das, darüber können wir meditieren und auch darin Zuflucht finden. Dass wenn wir älter werden oder sich irgendwas drastisch ändert an unserer Lebensphase, dass das unsere Seele nicht berührt oder unser spirituelles Bewusstsein auch nicht berühren muss. Von der Sonne hat er gelernt, Dinge zu geben und zu nehmen ohne Anhaftung, also in dem Sinne, dass die Sonne ja das Wasser aus den Gewässern zieht und dann wieder freigibt, wenn es regnet. Und er sagt, genauso sollten wir Dinge annehmen in unserem Dienst und dann wieder weggeben, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Bei der Taube hat er eine längere Geschichte erzählt von einem Taubenpärchen, das sich ein Nest gebaut hat, Kinder bekommen hat. Und dann hat ein Jäger die Kinder gefangen. Und die Eltern waren so geschockt, dass sie vor Schreck nicht schnell genug weggeflogen sind. Und der Jäger hat die Eltern auch noch gefangen. Und Sinn und Zweck dieser Geschichte ist einfach, dieses Leben darzustellen, das sich nur um sich selbst dreht, im Sinne von, des Lebens der Selbsterhaltung willen, im Sinne von, dass man nur lebt, um, da kommt dann häufig, also wenn man so ein Leben führt, wo man sich nur um die Erhaltung des Lebens kümmert, da kommt dann irgendwann ein Punkt, wo man dann sagt, wozu eigentlich das Ganze? Ne? Warum gehe ich arbeiten? Ne? Oder warum mache ich alles? Warum gehe ich arbeiten, um danach dann eben nach Hause zu fahren und dann irgendwie noch einen Garten machen zu müssen und dann abends ins Bett zu fallen und gar keine Zeit mehr zu haben für irgendwas anderes? Also so eine Art Leben, das keinen Freiraum hat für Entwicklung. Das waren die Taube waren Metapher für so eine Art Leben. Und er sagt eben, dass und diesen Taubeneltern ist dann am Ende des Lebens eben aufgefallen, wie traurig das eigentlich war, das Leben, was sie geführt haben. Und dass sie eben jetzt eigentlich nichts hatten am Moment ihres Todes, was sie mitnehmen können ins nächste Leben oder in die nächste Stelle. Also er hat von den Tauben gelernt, sich nicht übermäßig angehaftet zu sein, hat er dann gesagt. Das nächste ist die Python. Und die Python ist bekannt dafür, das ist so eine Schlange, die alles verschluckt. Ich habe heute, als ich das gemalt habe, habe ich gegoogelt Python-Bild, weil ich einfach mal gucken wollte, wie die aussieht. Und das habe ich dann gleich bereut. ein Bild kam von einer Python, die so ein halbes Reh oder irgendwie so ein kleines oder so eine Ziege, so ein kleines, habe ich so gedacht, war das ein Reh? Ja, ich habe es noch gesehen. Also die Python ist so eine Schlange, die einfach alles verschluckt und verdaut. Und die wird als Symbol dafür genommen, also ich weiß nicht, ob die wirklich nur rumliegt, aber im Bhagavatam wird das eben so geschrieben, dass die nur rumliegt. Wenn was vorbeikommt, fängt sie das und verschluckt das. Na doch, das scheint die so zu machen. Ne? Also sie jagt nicht aktiv. Und er sagt eben, von der Python habe ich mir abgeguckt, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Nicht zu sehr hinter Dingen herzujagen. Also da so eine gewisse, so eine schnelle Stufe der Zufriedenheit zu haben, wenn so materielle Bedürfnisse gedeckt sind. Und dann einfach sagen, okay, es reicht jetzt. Das ist das, was gerade kam, das reicht mir jetzt. Ich drehe nicht jetzt noch 3 Runden mit dem Auto, um das Eis zu kriegen, mit dem Erdbeergeschmack, den ich haben wollte. Also sich nicht übermäßig zu bemühen, denn das Wissen, hat er gesagt, materielles Glück und materielles Leid kommen eh von allein. Dann das 10. Guru ist das Meer. Und das Meer, eine der Haupteigenschaften des Meeres ist, dass ganz viel Gewässer in das Meer hineinfließen. Und es wird aber nie mehr oder weniger. Also wir mögen hier eine Flut haben, aber das heißt nicht, dass das Meer leer ist. Und genauso sollten unser Herz weder vor Freude zunehmen, wenn materielle positive Umstände kommen, und auch nicht abnehmen, im Sinne von traurig werden oder sich zusammenziehen, wenn wir materielles Leid erfahren. Also wir sollten so stetig sein wie der Ozean. Die nächsten Tiere, die behandeln so die Überschrift, was lenkt ab vom inneren Spiel? Also was lenkt mich ab von diesem inneren Fokus auf Wandel, auf Seva, auf Liebe? Und das ist die Motte, die drückt ein was aus, die Biene, der Elefant, Hirsch und Fisch. Und jedes davon steht für eine übermäßige Anziehung zu einem Sinn. Also der Sinn im Sinne von Sinn. Und die Motte, könnt ihr euch das vorstellen, zu welchem Sinn sich die Motte übermäßig angezogen fühlt? Also welcher Sinn wird fatal, also wirklich tödlich für die Motte? Ja, der Sehsinn. Kannst du das erklären?
Ja, weil sie immer das Licht zufliegt.
Ja.
Wenn sie gefangen ist.
Ja. Also sie fliegt, wenn es sein muss, auch ins Feuer rein. Also sie ist übermäßig angehaftet ans Sehen. Also Grundtenor ist, ne, dass diese Sinne uns wegtragen können von dem inneren Spiel. Wir können uns da verstricken und verlieren darin, immer wieder neue Dinge sehen zu wollen, immer wieder neue Dinge zu kosten, zu schmecken, zu riechen. Ne. Das kann uns einfach wegziehen von diesem inneren Interesse und des spirituellen Wandels. Welcher Sinn könnte der Biene zur Verstrickung führen?
Der Zungensinn. Also der Schmackensinn.
Bestimmt auch, aber hier ist was anderes gemeint.
Nur Nektar finden. Nur Nektar finden.
Nektar finden, ja. Und welcher Sinn verrät? Geruch, genau. Also ich weiß gar nicht, ob die Biene wirklich riecht, aber das ist das, was...
Doch, Pheromone verschwinden.
Ja, also die Biene, also der Geruch der Blumen ist das, was der Biene zum Verhängnis werden kann, wenn sie dann zu viel arbeitet, sag ich mal so. Also für uns könnte es auch so sein, also irgendwas Positives, ne? Vielleicht dieses Erfolgsgefühl oder das positive Feedback, was wir kriegen auf Arbeit oder das Geld, das kann uns auch zum Verhängnis werden, wenn wir dann drei Jobs auf einmal haben, weil wir meinten, wir müssten diesem Geruch hinterher jagen. Dann der Elefant, welcher Sinn wird dem Elefant zum Verhängnis?
Sexual Tast.
Genau, also Tastsinn. Wie bist du drauf gekommen? Einfach so.
Ja, wegen dem Rüssel.
Wegen dem Rüssel. Also good guess. Also
good guess. Das ist doch offensichtlich.
Okay. es gibt noch eine Erklärung dahinter, aber ja, der Tastsinn, ja stimmt, das ist das Tier mit dem, ja stimmt. Also, da habe ich nur noch nicht drüber nachgedacht. Also, im Bhagavatam wird erklärt, dass der Elefant, also, wenn man Elefanten fangen will, dann machen die das so, dass sie eine Grube graben, die dann bedecken und hinter die Grube eine Frau stellen, also eine Elefantenfrau. Und der Elefant will die Elefantenfrau berühren und rennt eben los und fällt in die Grube. Ja, also deshalb wird der Tastsinn dem Elefant zum Verhängnis. Jetzt beim Reh oder Hirsch. Welcher Sinn wird dem zum Verhängnis?
Gehörsinn.
Genau, der Gehörsinn. Warum?
Weil, also in dem Bhagavatam, weil er Flöte hört.
Genau, ne? Also
er hört eine Flöte und dann geht er hin und... Also der Jäger spielt eine Flöte, also imitiert wahrscheinlich, was weiß ich, was, er imitiert einen anderen Hirsch. Und dann rennt er und wird gefangen.
Ja. Das haben wir übrigens mal getestet. Wir waren mal auf Rügen Fahrradfahren und da war ein Reh und habe ich gepfiffen. Und das ist tatsächlich stehen geblieben und hat zugehört. Ich habe bestimmt 10 Minuten oder eine Viertelstunde gepfiffen, erst als ich aufgehört habe zu pfeifen. Also ich habe so schöne Melodien gepfiffen, ist das weggegangen. Das ist wirklich unglaublich. Und auf diese Weise können eben Jäger ihre Jagd erleichtern. Das wird dem Reh dann zum Verhängnis, so dem Fisch. Beim Fisch, welcher Sinn wird ihm zum Verhängnis? Was hat er da gelernt? Wie fängt man einen Fisch?
Oh nein. Mit einem Wurm.
Genau, mit einem Wurm. Also der Geschmackssinn wird dem Fisch zum Verhängnis. Also sozusagen, es gibt materielle Erfahrungen, die uns zum Verhängnis werden können, wenn wir dadurch, wenn die uns vergessen lassen, wozu wir eigentlich hier sind, was unser eigentliches Ziel im Leben ist. Wenn wir einfach automatisch dem hinterherrennen, ohne zu überlegen, wo führt mich das hin. Was haben wir noch? Das nächste da, das soll Pingala sein. Das ist eine längere Geschichte, die er erzählt, die dann sogar ein ganzes Kapitel im Bhagavatam umfasst und ist eine sehr schöne und bekannte Geschichte. Und sie, von ihr hat er gelernt, also sie ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für jemanden, sie hat einen Misserfolg, eine Herausforderung, eine Schwierigkeit durchgelebt und hat dadurch Zuflucht beim Herrn genommen und ist nicht verbittert durch den Misserfolg, sondern besser geworden. Sie hat als Prostituierte gearbeitet und hat an einem Abend einfach keine Freier gefunden und wurde dann so frustriert, dass sie dann gesagt hat, okay, dass sie dann erstmal auffiel, was sie eigentlich macht, so, ne? Wie sie ihren Lebensunterhalt bestreitet, was sie für ein Leben führt, dass sie das eigentlich gar nicht wollte. Und dieser Moment der Klarheit, ne, der kam durch Leid. Diese Erkenntnis kam durch Leid. Und es ist auch sehr schön, wie sie betet dann zum Herrn, das sind ganz oft bekannte und schöne Gebete. Sie sagt, aufgrund meines großen Leides ist diese Losgelöstheit in meinem Herzen erwacht. Aber wenn ich wirklich in einer misslichen Situation gewesen wäre, wäre es nicht möglich, dass ich solch barmherziges Leid erfahren hätte. Die Wahrheit ist, dass ich gesegnet bin und die Barmherzigkeit des Herrn empfangen habe. Also das finde ich auch so schön. Da stand merciful suffering, also barmherziges Leiden, hat sie das dann genannt. Und so können wir auch, wenn wir offen sind für diesen Moment der Klarheit, können wir Leid in barmherziges Leiden umwandeln und dann eben diese innere Klarheit spüren. Dann sagt sie, mit Hingabe nehme ich die große Segnung an, die der Herr mir gewährt hat. Ich nehme bei ihm Zuflucht. Ich bin jetzt völlig zufrieden und habe volles Vertrauen in die Barmherzigkeit des Herrn. Ich werde das Leben nur noch mit dem Herrn genießen, denn er ist die echte Quelle von Liebe und Glück. Das nächste ist ein Vogel, der Kurara-Vogel. Mir fällt gerade auf, irgendwie habe ich den heute beim Nachlesen übersprungen. Also hier steht, von ihm hat er gelernt, die Neigung für Gewalt aufzugeben und alle als Familie zu sehen. Wer wissen will, warum, der darf das im Bhagavatam nachlesen. Dann haben wir das Kind. Das Kind, das haben wir heute auch schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Und auch vom Kind hat auch er gelernt, also Sorgen aufzugeben und unbekümmert durchs Leben zu gehen. Das nächste, das soll ein Armreifen sein. Und das ist auch eine Geschichte, die er erzählt hat, dass er beobachtet hat, dass ein Mädchen hat Besuch bekommen und war gerade allein zu Hause und musste sich dann ums Kochen kümmern. Und sie hatte Armreifen an ihren Händen und musste Reis dreschen. Und da haben die Armreifen Lärm gemacht. Und sie wollte nicht, dass der Besuch hört, dass sie das Reis drescht alleine. Weil das scheinbar dann, also es hat dann den Status der Familie und den Rang der Familie in der Gesellschaft offenbart, als jemand, der sozusagen keine Bedienstete hatte. Und das war irgendwie dem Gast gegenüber peinlich. Und dann hat sie dann ihre Armreifen abgenommen. Und daraus hat er gelernt, dass wenn wir nicht die richtige Gemeinschaft haben, wird es immer zu Reibung kommen, so wie zwischen den Armreifen. Und dass wir deswegen uns gut überlegen sollen, mit wem wir Zeit verbringen. Oder mit wem wir uns tiefere Gespräche führen. Mit wem wir uns auf bestimmte Diskussionen einlassen wollen. Ich habe zum Beispiel, die Woche habe ich was gepostet auf Instagram. Und ehrlich gesagt muss ich euch sagen, diese ganze Welt, das muss mich dann manchmal so pushen, da überhaupt aktiv zu sein, aber es ist halt beruflich nötig. Weil das ist immer so dieses, dass die Leute immer so gesehen werden wollen und dann kommentieren die so nur, damit die auch gesehen werden, gar nicht um was zu sagen. Das ist nur so, dass sie auch irgendwie gesehen wurden und da hat dann auch so jemand kommentiert. Einfach so eine Art, also eine Art zu haben, zu kommentieren, die einfach so provokativ war. Ne? Also er hatte gar keine Frage, das war ja so ein Provozieren. Und das ist so, na, das ist dann diese Reibung, die da hätte entstehen können. Und sich dann zu überlegen, okay, will ich mit der Person jetzt in Austausch gehen oder nicht? Wir haben noch 4 Gurus übrig. Da links ist ein Pfeil und das Symbol steht für den Guru des Pfeilherstellers. Das ist auch eine Begebenheit, die er beobachtet hat, dass jemand einen Pfeil hergestellt hat und der König lief an ihm vorbei und der hat ihn nicht gesehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Wenn ein König vorbeikommt, der kommt ja erstens mal nicht alleine, hat dann seine ganze Gefolgschaft, da gibt es dann meistens Musik, da gibt es dann vielleicht Leute, die in Ohnmacht fallen, weil sie den König sehen, oder Leute, die schreien, ne, und jubeln, oder vielleicht auch Leute, die Buh rufen, also es gibt auf jeden Fall Lärm. Und dieser Pfeilhersteller war so vertieft in das Pfeilherstellen, dass er es nicht gemerkt hat, dass der König vorbeiging. Und daraus hat Dattatreya gelernt, was es heißt, vertieft zu sein in eine Sache. Absorbiert zu sein. Also, das ist auch ein Beispiel, das er gerne dann nimmt fürs Chanten. Also auf diese Weise zu chanten. Dann haben wir noch die Schlange. Von der Schlange hat er gelernt, unterwegs, dass sie reist immer von Ort zu Ort und vermeidet schlechte Gemeinschaft. Also sie vermeidet zum Beispiel von Menschen gesehen zu werden, weil das ihr Feind ist. Und daraus hat er eben auch gelernt, bestimmte schlechte Gemeinschaft oder Leute zu vermeiden, die ihn negativ beeinflussen. Die Spinne, von der Spinne hat er gesehen, also die Spinne webt ihr Netz und zieht es dann wieder in sich zurück oder zerfällt. Und auf die gleiche Weise bringt der Herr die Schöpfung hervor und zieht sie dann wieder in sich zurück, wenn es vorbei ist. Und von der Wespe hat er gelernt, dass wir an den Ort kommen oder in einen Daseinszustand kommen, der sich danach richtet, auf was wir uns fokussieren. Und da gibt es die Geschichte, dass die Wespe ein Insekt gefangen hatte und in ihrem Nest hat sie das Insekt fangen gehalten, irgendwie da in so ein kleines Loch reingestopft und es zugemacht. Und dieses Insekt hat dann immer an die Wespe gedacht, weil das war natürlich ihr Feind, der Feind des Insekts. Und das Insekt hatte Angst vor der Wespe, dass die Wespe das Insekt vielleicht essen will oder was auch immer. Also es hat die ganze Zeit an diese Wespe gedacht. Und im nächsten Leben ist dieses Insekt dann als Wespe geboren worden. Also das, worüber wir immer nachdenken, das wird, also wir werden irgendwann dazu werden, ne, zu dieser Sache. Auch im negativen Sinne. Also es muss nicht nur sein, also es, ne, wenn man ein Idol hat und auf dem Altar, aber dann eigentlich die ganze Zeit sich über was anderes ärgert, dann ist die Frage, was einen mehr beeinflusst und wo man dann hingeht. Ne. Wenn man nur eine Minute an das Idol denkt und irgendwie den Rest des Tages sich über irgendeine Sache aufregt.
So. Uns fehlt noch einer.
Es fehlt noch einer?
Du hast die Ameise.
Stimmt. Die Ameise?
Ja, was ist
das? Das soll ein Dieb sein. Ja, der zwischen Elefant und Hirsch, stimmt, den habe ich übersprungen. Genau, von ihm hat er gelernt, dass, also er hat beobachtet, dass reiche Leute, ihr Reichtum wird ihnen häufig weggetrickst oder geklaut. Und dass es deshalb gar nicht so erstrebenswert ist, reich zu werden, weil man dann immer sich darum kümmern muss, dass der Reichtum nicht unter den Füßen weggeschnappt wird oder ne, irgendjemand einen austrickst. Oder, das sind ja alle, dann geiern alle so darauf. Ne. Und da die Biene, die also, da gibt, also das wird als Honigdieb da bezeichnet im Bhagavatam. Also die Bienen arbeiten viel und dann erntet jemand anders den Honig häufig. Und da sollten wir uns immer überlegen, wofür arbeite ich eigentlich? Und brauche ich das alles, was ich hier erwirtschafte? Vielleicht kann ich auch weniger erwirtschaften und es reicht auch. Weil was passiert dann mit dem Überschuss? Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Also das ist eine super schöne Stelle im Bhagavatam. Weil das diese, also für mich, ich meine, das sind alles einzelne Lehren, ne, die man, über die man meditieren kann. Aber ich finde vor allem dieser Grundton dahinter, den finde ich so schön, dieser Grundton der Haltung eines Lernenden. Jemand, der durch die Welt geht und weiß, die Welt ist ein lebendiges Klassenzimmer. Von einem liebevollen Herrn arrangiert, der individuelle Aufgaben schickt. Und, ja, und das ist halt, das ist die Haltung, die uns hilft, besser zu werden statt bitter. Okay. Ich wollte eigentlich noch eine Übung mit euch machen, aber das würde ich jetzt weglassen, weil die Zeit schon vorangeschritten ist. Aber wenn ihr dann Prasadam esst, dann bitte ich euch mal, die Person, die neben euch sitzt, folgende Frage zu stellen. Was ist eine Sache, die für dich barmherziges Leiden war? Wo im äußeren Spiel etwas Negatives passiert ist, aber im inneren Spiel bist du vorangekommen dadurch. Dass jeder da eine Sache seinem Nachbarn erzählt. Die euch, wenn ihr die nicht reflektiert hättet, hätte die Sache euch bitter gemacht, aber weil ihr sie reflektiert habt, seid ihr besser geworden. Gibt es an der Stelle jetzt noch einen Kommentar, eine Verwirklichung, eine Frage?
Hey, ich habe einen Arbeitskollegen, der ein Atheist, und der fragt folgende Frage. Wenn alles Gottes Wille wäre, also alles, was geschieht, ist Gottes Wille, warum lässt denn Gott ein Schlachthaus zu? Also ist es dann da auch Gottes Wille?
Ja. Also ich hatte es vorhin so kurz erwähnt, also wie kann es möglich sein, dass Gott negative Sachen zulässt oder dass Seelen leiden? Und diese Frage, die unterstellt, dass Leid was Negatives ist. Also und das ist, dem ist aber nicht so. Ne? Also Leid ist etwas Konstruktives, was Seelen voranbringt. Und auch wenn es furchtbare Dinge gibt, die wir erfahren können in dieser Welt, sind das Dinge, die uns innerlich voranbringen und uns weicher machen. Wenn wir mit der Haltung eines Lernenden dahin gehen. Das ist die eine Seite, das zu betrachten. Die andere ist auch, ich sag mal, also letztendlich ist Krishna auch nicht für alles direkt verantwortlich, was hier passiert. So, das ist auch so die Frage von was. So, er hat ja nicht das Schlachthaus erbaut, ist auch eine Antwort, die dann manchmal gegeben wird. Sondern das machen wir Menschen. Und seine Art, das zu regeln, ist zu sagen, es gibt Karma. Ja. Hat noch jemand anders einen Gedanken dazu? Start, immer gute Ideen.
Vielleicht ein Kommentar in der Bhagavad Gita stehen ja auch fünf Faktoren von Handeln. Und einer davon ist Krishna, also er muss die Erlaubnis geben, aber die vier anderen sind materiell, beziehungsweise einer davon sind wir selber. Und so gibt es dann noch die Umstände, die Bemühungen, die Zeit und auch die Person, die entscheidet, etwas tun zu wollen. Und das sind wir. Und Krishna gibt manchmal die Erlaubnis. Auch wenn er es nicht wünscht. Also er wünscht sich keine Schlachthäuser, aber er erlaubt es unter bestimmten Umständen.
Ist das vielleicht auch das Karma vom Tier, dass das so hat, vielleicht in der Vergangenheit so gehandelt, dann kriegt er halt diese Reaktion.
Also ich kann das verstehen, warum Leute diese Frage auch umtreibt, aber ich finde, das ist auch immer so ein bisschen so eine intellektuelle Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir die Frage jemals 100% verstehen können. Also das ist einfach so, das ist jenseits des kleinen menschlichen Gehirns, alle Wies und Worums dieser Welt zu verstehen. Finde ich, also zumindest im letzten Detail. Und ich finde es viel relevanter, sich zu fragen, warum die Sachen, die mir passieren und was Krishna mir damit zeigen will. Statt zu philosophieren, ne, warum es Leid überhaupt gibt. Ne? So.
Wer ist wohl zwischen Meer und Biene und was hat der Dattatreya gelernt von dieser Guru?
Von Meer und Biene?
Zwischen Meer und Biene, ja.
Achso, das war die Motte, die das Licht. Also von ihr hat er gelernt, dass nicht zu sehr den, nicht zu sehr dem, an das Sehen angehaftet zu sein.
Angehaftet an was?
An das Sehen. Weil die Motte so angehaftet an Licht ist, dass sie ins Feuer reinfliegt. Ja, ja. Mhm. Also ihr wird das Feuer zum Verhängnis auch sehen. Wir sind bereit für die Gorarati. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und vergesst nicht beim Fasadum euren Nachbarn das zu erzählen oder die Frage zu stellen. Seid nicht schüchtern. Wir sind alle eine Familie. Und ja, hallo.